RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimmenisiens. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Donnerstag, den 2. November 2017. Die Stimmenisiens in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Kommentar, Vergangenheit und Gegenwart. Im Blickpunkt wunderbares Indonesien, dies und das. Und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Pujastuti, Sri Unun, Nunu Nursia, Setiorini und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten. Hören Sie zunächst die Schlagzeilen. Präsident die KUR Zinsen sollten ab 2018 auf 7% senken. Die indonesische Regierung setzt sich zum Ziel 2018 7 Millionen neue Grundbuchbriefe herauszugeben. 50-jährige Besetzung Israels in Palästina. Indonesien hat eine wichtige Rolle im Drucken Israels. Indonesien hat mehr als 700 lokale Sprachen. Indonesien entwickelt Smart Flughafen in Zusammenarbeit mit Neuseeland. Indonesische Regierung lädt Großbritannien zur Erhöhung der Investition im Öl- und Gas-Upstream ein und nun zu den Einzelheiten. Die indonesische Regierung wird ab 2018 die Zinsen für den Volksgeschäftskredit KUR auf 7% senken. Das sagte der indonesische Präsident Joko Widodo am 1. November dieses Jahres bei der Überreichung des Beschlussbriefes über die Nutzung des Staatswaldgebietes in Muara Gembong, Bekasi, West Java. Joko Widodo zufolge habe die Regierung vor einigen Jahren die KUR-Zinsen von 22 auf 9% pro Jahr ab letztem Jahr gesenkt. Die Senkung dieser KUR-Zinsen sei eine der Bemühungen der Regierung, um die Wirtschaft im Makro-, Klein- und mittelständischen Sektor zu erhöhen. Dabei forderte Präsident Joko Widodo die Empfänger dieses Beschlussbriefes auf, die von der Regierung überreichten Flächen bald zu nutzen. Der Präsident fuhr fort, dass das Modell der Nutzung des Sozialwaldes nicht nur in Karawang und Bekasi in der Provinz West Java, sondern in den ganzen Provinzen Indonesiens entwickelt werden. Der Präsident hofft, dass die Genehmigung für die Nutzung des Waldes für die Landwirte oder Deichbauer ihre Wohlfahrt verbessern könnte. Der Minister für Landwirtschaft und Raumgestaltung und auch der Leiter der Nationalen Verteidigungsbehörde Sofian Jalil wird im Jahre 2018 7 Millionen Grundbuchbriefe für die Gesellschaft herausgeben. die soll eine Form der Aufmerksamkeit der Regierung sein gegenüber denjenigen, die noch keinen Kontakt zu Banken hätten. Sufyan Jalil sagte bei der Pressekonferenz in Jakarta, nur die Zugang zur Bank hätten momentan die Grundbriefe. Er hoffe, dank dieser Briefe werde man die Flächennutzungsprobleme lösen. Außerdem werde er auch ungenutzte Flächen der Unternehmen verteilen. Die Regierung wird eine Datensammlung dazu anlegen. Das Jahr 2017 bezeichnet die 50-jährige illegale Besetzung Israels im Westufer, Ostjerusalem und im Gazastreifen Palästina. Diese illegale Besetzung begann im Jahre 1967 nach dem sechstägigen Krieg zwischen Israel und den arabischen Ländern wie unter anderem Ägypten, Jordanien und Syrien. Verschiedene Übertretungen der Menschenrechte, wie unter anderem die Schießerei, Mord, Hinrichtung ohne Gerichtsprozess, Festnahme, die Beschränkung der Meinungsfreiheit und der Mobilisierung ereigneten sich bis zum besetzten Gebiet. Das sagte der Generaldirektor für internationale Amnesty Indonesien Usman Hamid am 1. November an der Staatsuniversität Indonesien in Jakarta beim internationalen Seminar zum Thema Gedenkfeier der 50-jährigen Besetzung. Das sagte der Generaldirektor für internationale Amnesty Indonesien Usman Hamid am 1. November an der Staatsuniversität Indonesien in Jakarta beim internationalen Seminar zum Thema Gedenkfeier der 50-jährigen Besetzung Israels auf Palästina. Er fuhr dass die guten Beziehungen Indonesiens mit 55 arabischen Ländern und den USA das Hauptkapital in der Steigerung des internationalen Druckes gegen Israel sei, um alle Menschenrechtsübertretungen im Besetzungsgebiet Israels in Palästina zu stoppen.
Indonesia menjadi satu dari 55 negara Arab dan negara berpenduduk mayoritas Islam yang menghadiri Arab Islamic American Summit.
Indonesia ist eines von 55 arabischen Ländern und der Länder mit größer Einwohnerzahl, das der Arabisch-Islamisch-Amerikanischen Giverkonferenz am 21. Mai in Riyadh beiwohnte. Diese Konferenz diente dazu, den Frieden und die Stabilität der Welt zu stärken. Durch die strategische Position Indonesiens als Land mit der größten islamischen Einwohnerzahl der Welt bekam Präsident Joko Widodo ein Vertrauen als einer von 5 Weltführern, um die Friedensbotschaft zu äußern. Usman Hamid erklärte weiter, dass Indonesien keine diplomatischen Beziehungen mit Israel habe. Dadurch finde Indonesien Schwierigkeiten, um ein Lobby mit Israel durchzuführen. Dafür solle Indonesien seinen Einfluss beim Forum der Arabisch-Islamisch-Amerikanischen Giverkonferenz nutzen. Beispielsweise rufe Indonesien 55 arabische Länder und die Länder mit der größten islamischen Einwohnerzahl und Amerika auf, um ihren Markt für die in Besetzungsgebieten Israels in Palästina hergestellten Waren zu schließen. Dies werde die Wirtschaft in Besetzungsgebieten Israels, die Menschenrechtsübertretungen förderten, lähmen. Indonesien ist ein Land mit verschiedenen lokalen Sprachen. Nach der neuesten Forschung gibt es in Indonesien mehr als 700 lokale Sprachen, die aus verschiedenen Gegenden in Indonesien kommen. Diese Zahl wird sich erhöhen, da man diese Forschung weitermacht. Das sagte der Leiter der Abteilung Fuzut, der Behörde für Sprachentwicklung und Bildung des Ministeriums für Bildung und Kultur, Ganjar Harimansyah am 31. Oktober beim Sonderinterview mit der Stimme Indonesiens.
Sebenarnya bahasa daerah di Indonesia itu sangat banyak ya, bisa lebih dari 700. Tetapi menurut
eigentlich gibt es in Indonesien viele lokale Sprachen, nämlich mehr als 700. nach den Forschungen durch die Behörde für Sprachentwicklung und Bildung bis Oktober 2017 gab es 652 lokale Sprachen, die entdeckt und validiert worden sind. Es gibt natürlich lokale Sprachen, vor allem in Ost-Nusa Tenggara, Molukken, Nord-Molukken, Papua und West-Papua, die noch nicht identifiziert werden. Ganjar Harimansyah Fufot, die Zahl der lokalen Sprachen in Indonesien werde sich möglicherweise weiter erhöhen, denn die Behörde für die Sprachentwicklung und Bildung des Ministeriums für Bildung und Kultur mache jährlich eine Forschung oder Identifizierung der lokalen Sprachen weiter. Diese Forschung werde dann mit der Validierung befolgt. Die indonesische Regierung wird über das Verkehrsministerium den Smart Flughafen durch die Zusammenarbeit mit der neuseeländischen Regierung entwickeln. Der Generaldirektor für Luftverkehr des indonesischen Verkehrsministeriums, Agus Santoso, sagte am 6. November in Jakarta, dass Neuseeland in dieser Zusammenarbeit Indonesien seine Erfahrung in der Entwicklung und der Operation des Smart Flughafens vermitteln werde. Diese Erfahrung umfasse unter anderem die Anwendung der Technologie, das automatische Flughafensteuersystem und die Gepäckabfertigung. Agus Santoso Fufot, im Jahre 2016 gab es etwa 3,8 Milliarden Passagiere und 54,9 Millionen Tonnen Frachten, die mit dem Luftverkehr aufgrund der Daten des internationalen Flughafensrates befördert und transportiert worden seien. Indonesien setzt sich in diesem Jahr zum Ziel, 162 Millionen Passagiere zu befördern und 957.000 Tonnen einheimische und internationale Waren zu transportieren. Die indonesische Regierung lädt über die Sonderarbeitsteam für Öl und Gas ausländische vorgelagerte Industrien ein, um Indonesien zu investieren. Der Leiter dieses Sonderarbeitsteams, Amin Sunaryadi, sagte am 1. November in Jakarta, dass es viele Investitionspotenziale im Bereich des Öl- und Gas-Upstreams Indonesien, die entwickelt werden könnten, gebe. Amin Sunaryadi Fufot, dass viele ausländische Investoren sich für das Öl- und Gas-Upstream-Projekt in Indonesien interessierten. Denn dieses Projekt zeige ein großes Potenzial, wie unter anderem für Logistik und Konstruktion, die entwickelt werden könne. Er fügte hinzu, dass die Teilnahme ausländischer Unternehmen an einigen Öl- und Gasblöcken in Indonesien die freundliche Investition Indonesiens für Ausland zeige. Einige Projekte, die von ausländischen Investoren noch bearbeitet wurden, seien unter anderem der Jangkring-Block und das Feld Banyu Urip sowie das Feld Tangguh Train. Liebe Zuhörer des Thema Indonesien, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 15.869,88 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 13.647,70 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 13.577 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 32 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 60%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, der Kommentar hat heute der Sonderbotschafter für Religion und Zivilisation zum Thema. Indonesien ist ein Staat, der Ideologie Pancasila, der Grundverfassung UUD 1945
un dessen Motto Bhinneka Tunggal Ika oder auf Deutsch die Vielfalt in der Einheit ist. Dies bedeutet, Indonesien anerkennt die Vielfalt ihrer Bürger, sowohl die Volksstämme, Religionen, Rassen als auch Gruppen. Indonesien anerkennt 6 Religionen, es sind Islam, Protestant, Katholik, Hindu, Buddha und Konfuzianismus. In der indonesischen Grundverfassung UUD 1945, der Verse 29, steht es, Indonesien ist ein Staat, der in einem Gott glaubt. Der Staat garantiert auch die Freiheit ihrer Bürger, um zu einer Religion sich zu bekennen und ihre religiösen Pflichten zu erfüllen. Es ist deshalb nötig, das harmonische Leben zwischen den religiösen Gemeinden in Indonesien zu erhalten. Dies bedeutet, es ist verboten, die anderen Religionen und die Gemeinde anderer Religionen zu erniedrigen, zu verachten und zu entehren. Es gibt diverse über die Erniedrigung der Religion in dem Strafgesetzbuch KUHP, um das harmonische Leben und gegenseitigen Respekt zwischen den religiösen Gemeinden zu erhalten. Die Muslimen als die Mehrheitsgruppe in Indonesien müssen die anderen religiösen Gemeinden respektieren. Am Montag, den 23. Oktober 2017, ernannte Präsident Joko Widodo Professor Din Syamsuddin zum Präsidentschaft Sonderbotschafter für interreligiöse Gespräche, interreligiöse Zusammenarbeit und die Zivilisation. Er hat die Aufgabe, um das Gespräch und die Zusammenarbeit zwischen den Zivilisationen zu entwickeln und für die Kultur und das harmonische Leben des indonesischen Volkes zu werben. Es ist sehr zu hoffen, dass der Posten dazu beitragen kann, um das harmonische Leben zwischen den religiösen Gemeinden in Indonesien zu erhalten und die religiösen Konflikte in der ganzen Welt, wie in Rohingya, Palästina und Afghanistan, zu lösen. Inmitten der unsicheren globalen Situationen ereigneten sich die religiösen Konflikte in der ganzen Welt. Die internationale Gemeinschaft bittet auf Indonesien darum, in die Verhandlungen zur Lösung der Konflikte in der ganzen Welt sich zu verwickeln. Dies entspricht der Botschaft der Präambel der indonesischen Grundverfassung UUD 1945. In der Präambel der indonesischen Grundverfassung steht es, dass Indonesien dabei aktiv mitwirken muss, den Frieden in der Welt zu verwirklichen, die Ruhe und Ordnung in der Welt zu pflegen. Man glaubt, dass das harmonische religiöse Leben in Indonesien ein gutes Beispiel werden kann, die man weltweit verbreiten kann. Der Präsidentschaft Sonderbotschafter für interreligiöse Gespräche und Zusammenarbeit und die Zivilisation hat strategische Rolle, um das harmonische religiöse Leben zu erhalten. Nicht lange nach der Ernennung führte Professor Din Syamsuddin ein Gespräch mit den christlichen Persönlichkeiten und ein Treffen mit dem Leiter der Indonesian Kirchenkonferenz durch. Soweit Kommentar.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia di Internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta. Präsentiert Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.125, 11.780 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, herzlich willkommen zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. Wir beginnen mit der Vereinbarung von Indonesien und den Niederlanden am Ende der Konferenz des Runden Tisches am 2. November 1949 in Den Haag. Die Konferenz des Runden Tisches fand am 23. August bis zum 2. November 1949 in Den Haag statt. Am Rundentisch nahmen die Vertreter der Niederlande, der Republik Indonesien, der UN-Kommission für Indonesien sowie die nicht-republikanischen Teilstaaten teil. Die Konferenz endete sich am 2. November 1949 mit der Bereitschaft der Niederlande zur Übergabe der indonesischen Souveränität. Die Unterzeichnung der Souveränitätsübergabe durch Königin Juliana van am 27. Dezember 1949 in Amsterdam statt. Die niederländische Regierung erkannte nur das Datum der Souveränitätsübergabe als das Datum der indonesischen Unabhängigkeit an. 60 Jahre später oder am 15. August 2005 bestätigte die niederländische Regierung offiziell ihre Anerkennung an die indonesische Unabhängigkeit vom 17. August 1945. Willkommen zum 2. November 1963, Mord des südvietnamesischen Präsidenten Ngo Dinh Diem. Der erste südvietnamesische Präsident Ngo Dinh Diem regierte von 1955 bis 1963. Seine Regierung galt als autoritär und fremdwirtschaftlich. Als der überzeugte Katholik Diem gestützt auf knapp 2 Millionen Katholiken eine christliche Bekehrungskampagne durchführte, riefen auch noch die Buddhisten Vietnams zum Umsturz auf. Diem, der inzwischen fast alle relevanten Gruppierungen gegen sich aufgebracht hatte, regierte auch hier mit Verhaftungen und Hinrichtungen. Diem war auch gegen Kommunismus. Tortur und Hinrichtungen gegen die Kommunisten wurden jeden Tag durchgeführt. Die Buddhisten protestierten bis einem militärischen Putsch unter Leitung von General Duong Van Minh. Präsident Diem und sein Bruder Ngo Dinh Nu wurden am 2. November 1963 ermordet. Wir beenden das Programm Vergangenheit und Gegenwart mit der Entmachtung des saudi-arabischen Königs Saud bin Abdul al-Aziz al-Saud am 2. November 1964. Der König Saud wurde am 12. Januar 1902 geboren. Er herrschte von 1953 bis am 2. November 1964. Er war der älteste Sohn des Königs Ibn Saud. Innerhalb der königlichen Familie verdichteten sich die Spannungen um König Saud und seinen Bruder Faisal, die sich durch gegensätzliche Lebensführung auszeichneten. Während der König dem Spiel, dem Alkohol und den Frauen zugetan war, galt sein Bruder als strenger Wahhabit. So standen sich im Frühjahr 1964 in Riad die königliche Wache und die Nationalgarde gegenüber, die eine dem König ergeben, die andere dem Kronprinzen. Der Konflikt wurde brisant, als Faisal Ende März 1964 bestimmte, die königliche Garde sei fortan dem Verteidigungsminister Prinz Sultan, einem jüngeren Halbbruder von Faisal, unterstellt, der zu Faisals Getreuen zählte. König Sauds Herrschaft endete offiziell am 2. November 1964. Tags darauf ging er ins Exil. Am 23. Dezember 1969 starb Saud an Herzversagen im Alter von 67 Jahren in Athen, Griechenland. Soweit Vergangenheit und Gegenwart, auf Wiederhören.
Im Blickpunkt Analyse der Nachrichten und der täglichen Ereignisse.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Simulation, unser Imblickpunkt behandelt heute das Thema ASEAN Youth Interfaith Camp 2017, gelesen von Sri Unen. Liebe Zuhörer, 150 Jugendliche aus 23 Ländern trafen sich in der Islamischen Internatsschule der Darul Ulum Universität UNIPDU in Jombang, Ostjava, um an dem ASEAN Youth Interfaith Camp 2017, dem Programm des interreligiösen Jugendlagers des Verbandes Südostasiatischer Nationen ASEAN teilzunehmen. Nach der Pressemeldung des indonesischen Außenministeriums am Montag, den 30. Oktober 2017 in Jakarta, fand das Programm vom 28. bis 29. Oktober 2017 im ASEAN Studienzentrum an der Darul Ulum Universität UNIPDU in Jombang statt. Die Jugendlichen kamen aus 10 ASEAN-Mitgliedstaaten und einigen Partnerländern: Japan, Pakistan, Madagaskar, Litauen, Marokko, Ägypten, Ungarn, den USA, Tansania, Südkorea, Libyen, den Niederlanden und Großbritannien. Während des dreitägigen Programms wurden die Teilnehmer eingeladen, die Vielfalt der harmonischen religiösen Lebens in Indonesien vor Ort zu beobachten. Der indonesische Vizeaußenminister A.M. Fahir sagte in seiner Begrüßungsrede im Samstag, den 28. Oktober 2017, dass die Jugendlichen Agent zur Festlegung des regionalen Friedens und der Stabilität seien. Diese Gesellschaft in der Sozialkulturengemeinschaft sei ein Herz der ASEAN. Ihm zufolge haben die Jugendlichen die Fähigkeit, das Volk zum Wohlstand zu führen. Fahir sagte dazu weiter: Von dem geschaffenen Frieden könnten die Jugendlichen im Ergebnis profitieren. Mit diesem Geist habe Indonesien die Initiative, den interreligiösen Dialog durch Diplomatie zu fördern. Deshalb forderte A.M. Fahir bei dieser Gelegenheit die Jugendlichen auf, Friedens- und Toleranzgesandte zu werden. Das Programm des ASEAN Youth Interfaith Camp 2017 wurde am Sonntag, den 29. Oktober 2017, im Islamischen Zentrum der Darul Ulum Internatsschule beendet. Dazu wurde die Jombang-Deklaration von 150 Studenten, die Teilnehmer dieses Programms waren, vorgelesen. In der Jombang-Deklaration steht unter anderem die Ablehnung aller Gewalttaten zur Lösung der Konflikte und die Ablehnung der Religionspolitisierung auf lokaler, regionaler und internationaler Ebene. ASEAN Youth Interfaith Camp 2017 ist die indonesische Initiative, die in dem ASEAN-Sekretariat beim ASEAN-Jugendministertreffen in Jakarta vom 18. bis 20. Juli 2017 vorgeschlagen wurde. Planmäßig soll das Ergebnis des ASEAN Youth Interfaith Camp 2017 mit den ASEAN-Staatsoberhäuptern beim 31. ASEAN-Gipfeltreffen im November 2017 in Manila, den Philippinen, ausgerichtet werden. Liebe Zuhörer, das war der Imblickpunkt.
Sie verschiedene Informationen über indonesische Kunst und Kultur im Programm Wunder Indonesiens.
Liebe Zuhörer des Sima Indonesia Indonesiens, herzlich willkommen zu unserem Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über die reiche Chile-Küche und Kultur des Landes berichten. Dieses Mal werden wir Ihnen das Wildwasser-Rafting auf dem Fluss Nimanga in Nord-Sulawesi vorstellen. Außer auf der Kurzwelle können Sie unsere Sendung auf Überlivestream hoi.co.id hören. Sulawesi besuchen und sich für ein spannendes Touristenziel interessieren, sollten Sie den Fluss Nimanga besuchen, um dort das Wildwasser-Rafting zu versuchen. Dieser Fluss liegt im Dorf Timbukar-Distrikt, sondern im Bezirk Minahasa, etwa 30 km von der Stadt Manado, der Hauptstadt von Nord-Sulawesi, entfernt. Sie können dorthin mit einem Landesverkehrsmittel fahren. In diesem Fluss können Sie Wildwasser-Rafting genießen, in der Schönheit der Naturlandschaft treiben. Das Wildwasser-Rafting auf dem Nimanga-Fluss müssen Sie im Dorf Timbukar eine Wohnsiedlung durchqueren, die aus Traditionshäusern, den dreistöckigen Pfarrhäusern von Minahasa besteht. Während der Reise werden Sie auch durch Nelken und Durianplantagen fahren. Am Nimanga werden Sie dann einige Fachleute im Wildwasser-Rafting treffen. Der Fluss Nimanga kommt aus vielen Wasserquellen und deshalb lässt der Wasserstrom nie nach. In der Regenzeit sollten Sie dort vorsichtig sein, da das Wasservolumen des Flusses sich vergrößert. Die Rafting-Area beträgt etwa 12 km und ist in etwa 2,5 Stunden befahrbar. Für die gesamte Aktion an diesem Fluss müssen Sie 150.000 bis 200.000 Rupiah oder etwa 12 bis 15 US-Dollar pro Person bezahlen. Bevor Sie mit dem Wildwasser-Rafting beginnen, sollten Sie eine Bogeweste und einen Helm tragen. Die Stromstärke an diesem Fluss ist auf dem Level 3 und 4. Wenn die Regenzeit kommt, liegt sie im 5. und 6. Bereich. Obwohl das Schwierigkeitsniveau ziemlich hoch ist, ist dieser Fluss sicher, um bereist zu werden, da er aus viel Flachwasser besteht. Es gibt aber auch viele Stromschnellen, wie unter anderem den Golden Gate. Es ist die größte Stromschnelle mit einem hohen Abhang. Es gibt auch die spannende Stromschnelle, Jeram Goodbye, die 4 Meter hoch ist und einen großen Schwierigkeitsgrad hat. Das Rafting endet im Dorf Tangkune im Bezirk Sud Minahasa. Während des Raftings sehen Sie Bäume im Wald uns auf den der Plantagen rechts und links des Flusses. Viele Vögel werden ihnen begegnen und sie können dort frische Luft einatmen. Im Umkreis des Nimanga-Flusses werden sie flaches Land finden, auf dem sie zelten und übernachten können. Liebe Hörerinnen und Hörer des Stimme Indonesien, das war unser Programm Wunderbares Indonesien zum Thema Whitewater Rafting auf dem Nimanga-Fluss in Nord-Sulawesi. Auf Wiederhören!
Das Programm Die Vielfalt Indonesiens ist ein Programm, das den Zuhörern vielfältige gegenwärtige Informationen über Indonesien präsentiert.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesien, herzlich willkommen zu unserem Programm Dies und Das, in dem wir über Events oder Veranstaltungen, Flora und Fauna, Wissenschaft, Technologie und Entdeckungen berichten. Heute informieren wir Sie über das internationale Sawah Lunto Musikfestival 2017. Bleiben Sie noch bei uns der Stimme Indonesien. Sie können unsere Sendung außer auf der Kurzwelle 9525 kHz auch über Livestreaming in www.voi.co.id hören. Viel Spaß dabei! Zuhörer, Sawah Lunto ist eine Stadt in der Provinz West Sumatra. Diese Stadt hat sich zu einer touristischen alten Stadt mit Multi-Ethnism-Aspekt entwickelt, sodass diese Stadt eine der interessantesten Städte in Indonesien geworden ist. Sawah Lunto ist auch als geschichtliche und kulturelle Touristenstadt bekannt, sodass es kein Wunder ist, dass verschiedene Kunst- und Kulturveranstaltungen hier gezeigt werden. Eine davon ist das internationale Sawah Lunto Musikfestival 2017. Die Vizeleiterin des Bereiches der Tourismusvermarktung im indonesischen Tourismusministerium, Esti Reko Astuti, zufolge ist das Sawah Lunto internationale Musikfestival eine Kunstvorführung, in dem die Künstler und die Musiker ihre kreative Ideen ohne Einschränkung zeigen können. Das Festival ist in der Lage, die Vielfalt der Musik aus verschiedenen ethnischen Gruppen auf der Welt zu zeigen, sodass sie ein Kulturdialog zwischen den Nationen aufgrund des Geistes der Vielfalt in der Einheit entwickeln kann. Liebe Zuhörer, das Sawah Lunto Musikfestival findet vom 4. bis 5. November 2017 statt und präsentiert die Kombination der ethnischen, modernen und zeitgenössischen Kompositionmusik in der Stadt Sawah Lunto. Verschiedene Teilnehmer aus dem In- und Ausland sind dabei anwesend, um dieses Event lebhaft zu gestalten. Die Teilnehmer sind unter anderem Octavi Ensemble Musik, Lalang, Daud Tebu, Sisir Tanah, Hoto Tosca, Andien Lopez, The Sigerman Blues, Jazz Blues On and On, Disco Pantera und Sawah Lunto New Ensemble. Das diesjährige Musikfestival hat das Thema Full Moon Heritage Wonderland, Full Moon des Wunderlandes. Das Festival präsentiert eine besondere Sensation, um die Musikvorführung zu genießen, da das Naturphänomen mit der größten Vollmond in diesem Jahr zu sehen sein wird. Die Besucher können die Musikaufführung im Feld von Lapangan Segitiga in der Stadt Sawahlunto genießen. Liebe Zuhörer, man kann nicht nur die Musikaufführung genießen, sondern sisi beim Umweltprogramm von Zero Waste oder den Kampagne gegen Müll engagieren. Die Schüler und Schülerinnen aus der Mittelschulen sind bei diesem Umweltprogramm als Initiator beteiligt. Dann verfolgen die Gemeinschaften in dieser Stadt und die Besucher des Musikfestivals das Programm. Es gibt auch ein Musikworkshop in der Bildung um im Wissenstransfer. Der Sprecher und Trainer bei diesem Workshop ist der Musiker aus der Musikgruppe Debu, Daud Debu, der sich auf typische Schlaginstrumente aus Flamenco Spanien fokussiert. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war dies und das von der STIM Indonesia in Jakarta. Wir treffen uns wieder zu unserem gleichen Programm. Morgen auf Wiederhören.
Morgen, wir treffen uns wieder mit dem gleichen Programm, aber mit anderen Informationen über Indonesien.
Musikregenbogen, verschiedene Musikarten von der Stimme Indonesiens.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, herzlich willkommen zu unserem Programm Musikregenbogen, in dem wir Ihnen die indonesische Lieder vorstellen. Dieses Mal präsentieren wir Ihnen die nostalgische Lieder von der indonesischen Sängerin Nike Ardila. Liebe Zuhörer, am Anfang unseres Programms hören Sie das Lied mit dem Titel Seberkas Sinar oder Lichtstrahl. Gute Unterhaltung.
Dan menyimak sebuah arti kehidupan.
Liebe Hörerfreunde, bevor Nika Ardila als die professionelle Sängerin war, nahm sie an verschiedenen Gesangwettbewerben in Bandung Westjava teil. Man ruft sie Nika. Von diesem Musikfestival sagte die Dores, der bekannte Musikproduzent, die Begabung und das Potenzial von Nika Ardila als Sängerin. Seitdem begann die Karriere von Nika Ardila in der Unterhaltung Welt. Teddy Dores spielte eine große Rolle bei der Produktion des Albums von Nika. Es war bewiesen, dass der erfolgreiche Produzent Teddy Dores in der Lage war, seine Kompositionen in dem ersten Album von Nika mit dem Titel Sebergasinar beizutragen. Dieses Album hatte etwa 500.000 Kopiekassetten verkauft. Das Album, das im Jahre 1989 veröffentlicht wurde, hatte eine Hitsingle mit dem gleichen Titel mit ihrem Album Sebergasinar. Das Lied, das von Teddy Dores komponiert wurde, gehört zu dem Genre Slow Rock, das zu dem hohen Vokal von Nika passend ist. Liebe Zuhörer, bevor wir Nika Ardila weiter erklären, hören Sie ein Lied mit dem Titel Bintang Kehidupan oder Lebensstern. Viel Spaß beim Zuhören. Thank you. Liebe Musikfreunde der Stimmenissens, obwohl Nika Ardila mit ihrem ersten Album einen Erfolg erreicht hatte, war sie aber nicht zufrieden. Am Ende des Jahres 1989 veröffentlichte Nika wieder das zweite Album mit dem Titel Bintang Kehidupan. Dieses Album hatte den Erfolg auf dem Musikmarkt nicht nur in Indonesien, sondern auch in Ostasiatischen. Dieses Album hatte von 2 Millionen Kopiekassetten verkauft. Mit diesem Album ist Nika Ardila bekannter geworden und war gleich mit den Indonesien bekannten Sängern. Bei der Produktion des Albums Bintang Kehidupan wurde Nika Ardila mit den Indonesien bekannten Musikern und Komponisten wie Dedi Doris, Panca Pondah, Dedi Dukun und Tommy Allen unterstützt. Das Lied, das sie gehört haben, ist eine Hitsingle aus diesem Album. Dieses Lied wurde von Dedi Doris mit dem Genre Slow Rock komponiert. Bei diesem Lied geht es um die einsame Person, da er die Liebe nicht mehr vertraut. Sie glaubt aber, dass eines Tages jemand kommen und ihr Glück machen wolle. Außer des Liedes Bintang Kehidupan gibt es auch in diesem Album auch einige Hitsingle, die ein Hit in den Indonesian Radios geworden waren, wie die Lieder Khayal oder Fantasi, Terserah oder Wie Du Willst und Kelam oder Dunkel. Liebe Musikfreunde der Indonesians, wir präsentieren Ihnen wieder die andere Lieder von Nika Ardila mit dem Titel Sandiwara Cinta oder Liebestheater und Deru Debu oder Staubslärm. Damit möchten wir uns von Ihnen verabschieden. Auf Wiederhören.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15150 oder 95 und 11785 kHz oder Audio on Demand inde.voi.co.id hören.
Richten Sie Ihre Kritik und Meinungen in de.voi.co.id oder richten Sie Ihren Brief an Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat, Nummer 4-5 Jakarta, oder PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonesia. Außerdem vereinigen Sie sich mit uns im Facebook und im Twitter von Voice of Indonesia, VOI Indonesia.